Ja, bei dem Thema diese Woche und nächste Woche, da hat meine Frau gesagt, na, da bin ich ja mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und es war ihre liebevolle Art auszudrücken, dass ausgerechnet du zu so einem Thema das Maul aufreißt. Und ich möchte es tatsächlich wagen, mein Maul aufzureißen zu einem Thema, von dem ich eigentlich in der Lebenspraxis noch nicht viel Ahnung habe. Und da eigentlich selber auf der Suche bin, das umzusetzen und zu leben. Und ich mache es trotzdem aus folgendem Grund. Also ich denke zum einen, dass es bei so einem Thema eigentlich niemanden auf der Welt gibt, der es wirklich in Vollkommenheit lebt. Wie bei fast allen Themen. Also ich meine, wenn wir darauf warten, dass irgendjemand erscheint und uns zu einem Thema aus der Bibel was weitergibt in einer vollkommenen, perfekten Weise und nicht jemand, der nicht selber hinter dem zurückhängt, was eigentlich Gottes Wort sagt, da werden wir entweder über all diese Themen niemals was hören, niemals reden, oder wir müssen uns damit abfinden, dass es immer durch unvollkommene Menschen hindurchgeht, die es eigentlich selber brauchen. Und selber erfassen müssen und ergreifen müssen. Und da sind wir von daher hier eine Leidensgemeinschaft, wo wir sitzen alle in einem Boot und sind gemeinsam unterwegs, uns einfach an das anzunähern, was Gott auf dem Herzen hat und was Gott wichtig ist. Und wir brauchen, glaube ich, dringend mehr Menschen, die gelernt haben, aus der Ruhe heraus und letztendlich aus Jesus heraus zu leben. Das ist das, wonach sich unsere Welt sehnt. Das ist das, was wir dringend brauchen. Ich hätte selbst mir gewünscht, mehr Vorbilder in meinem Umfeld zu haben, die mir das auf eine richtig gute Weise vorleben, wie das geht, wirklich in Jesus zu ruhen, so im Alltag, im Leben. Aber habe ich leider nicht gehabt. Also ich wünschte mir, dass wir zu solchen Leuten werden können, wo es anderen leichter fällt, dann in diesen Wegen auch zu gehen und das auch für sich zu entdecken. Ich glaube, das Thema Ruhe, das konfrontiert ganz sehr das Wesen unserer westlich industrialisierten Welt. Das prallt zusammen. Weil es ist ein Riesenmangel, den wir haben, eigentlich in unserer ganzen westlichen Welt, wirklich zur Ruhe zu kommen, wirklich in Jesus zu ruhen. Und davon sind wir alle natürlich auch massiv mit geprägt. Also wir sind Kinder unserer Zeit. Auch als Gemeinden sind wir Kinder unserer Zeit. Und wir sind an der Stelle genauso geprägt wie der ganze Rest der Gesellschaft, leider. Es fällt uns nicht unbedingt immer leichter, mehr zur Ruhe zu kommen, auch innerlich, als also im Vergleich zu allen anderen ringsrum. Und Stress und Mühe und Leistungsdruck sind aus meiner Sicht, und da werden wir dann gleich nochmal drauf eingehen, eine Folge des Sündenfalls. Also Stress, Mühe, Leistungsdruck sind Dinge, die in Gottes Wesen, in Gott selbst nicht vorhanden sind. Das gibt es nicht bei Gott. Habe ich nicht entdeckt bisher, auch bei dem, was über Gott geschrieben ist, sondern es ist eine Folge des Sündenfalls. Da werden wir dann gleich nochmal schauen, was die Bibel dazu sagt. Und vom Sündenfall sind die meisten von uns auch irgendwie geprägt. Kann man nicht leugnen. Und von daher ist das ein Thema, wo wir ran müssen. Also wo wir auch alle betroffen sind und wo wir merken, wir haben es nötig, dass Gott was Neues in unser Leben hineinspricht und uns auch lehrt, wie es gehen kann, in ihm zur Ruhe zu kommen. Also, los geht's. Was wir an der Stelle haben, ich denke, werden viele von euch zustimmen, sind ziemlich begrenzte Erfahrungswerte. Was wir auch haben, ist ein hoffentlich halbwegs gesunder Verstand und das Wort Gottes. Und da versuchen wir ein bisschen uns an das Thema ranzuwagen. Ich möchte bei dem Thema ganz bewusst zurückgehen zum Anfang der Welt, wo alles begann, weil ich glaube, gerade diese erste Phase der Weltgeschichte, wo noch alles gut war, wo Gott alles geschaffen hat, da können wir unglaublich viel darüber lernen, wie Gott sich eigentlich das Leben gedacht hat. Was Gottes Plan ist, was Gottes Wesen ist, was er reingelegt hat in die Schöpfung. Und da steckt unheimlich viel drin und das Thema Arbeit und Ruhe taucht dort auf den ersten Seiten der Bibel ganz sehr auf. Also das ist eines der wesentlichen Themen, wenn man sich mit der Schöpfung beschäftigt und mit dem, was Gott am Anfang alles gemacht hat, bevor die Sünde in die Welt kam. Arbeit und Ruhe ist dort eines der wesentlichen Themen. Jetzt könnte der ein oder andere natürlich sagen, ja gut, aber wir leben nun mal jetzt in einer gefallenen Welt nach dem Sündenfall. Was geht uns das an? Wir kommen ja da nicht raus aus der Nummer. wir können jetzt nicht einfach so tun, als wären wir nicht von dieser Welt und leben irgendwie in unserem eigenen privaten Paradies als Christen oder so. Und das stimmt natürlich, aber es wird in unserem Leben nichts vorangehen und wir werden keine Begegnung mit Gott haben, wenn wir nicht auf das schauen, was alles möglich ist, was er sich ursprünglich gedacht hat, was seine Ideale sind und was er eigentlich in diese Welt reingelegt hat. Was sein Konzept von Leben ist, auch was sein Konzept von einem geistlichen Leben ist. Also die Sehnsucht nach mehr, nach dem Meer, also wo das Wasser drin ist, das hat Menschen immer dazu gebracht, zur See zu fahren und an Orte zu gehen, wo noch nie vorher einer gewesen ist. Und im Grunde geht es genau darum, wenn wir schauen, was mal vor dem Sündenfall gewesen ist, was Gott in diese Welt eigentlich reingelegt hat, da wächst eine Sehnsucht in uns, die uns vielleicht an einigen Stellen hilft, an Orte zu kommen, auch innerlich an Orte zu kommen, wo wir vielleicht noch nie gewesen sind und wo auch unsere Gesellschaft noch nie gewesen ist und wo wir es aber dringend nötig haben, wieder hinzukommen. Es geht darum, dass eine Sehnsucht in uns geweckt wird, wirklich bei Jesus zur Ruhe zu kommen, bei ihm Ruhe zu finden. Darum geht's. Die Sehnsucht nach den Prinzipien Gottes und nach den Werten Gottes wird uns mit unserer inneren Haltung und auch mit unserem Lebensstil wird uns vielleicht an Orte bringen, wo wir noch nicht waren und wo wir aber hingehören. Deswegen zurück bis ganz zum Anfang der Welt, wo Gott die Grundlagen fürs Leben gelegt hat. Das Thema Arbeit und Ruhe ist dort wesentlich. Das Erste, was wir lesen, ist schon mal spannend, wenn man sich überlegt, was alles drinsteckt. Das Erste, was wir lesen, ist schon in den ersten Versen eine ganz simple Feststellung. 1. Mose 1, Verse 4 bis 5. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Also ist ganz einfach, Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Hell und dunkel hat es unterschieden. Es gibt eine Tageszeit und es gibt eine Nachtzeit. Und damit ist, glaube ich, mehr verbunden, als dass es einfach mal hell und mal dunkel ist im Wechsel. Sondern wir Menschen, wir haben nicht die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen. Also wir sind nicht nachtaktiv, wir sind tagaktiv. Und jetzt haben wir natürlich heute eine Welt, die ständig beleuchtet ist durch künstliches Licht. Versetzt euch mal damals zurück in die Zeit, wo die Menschheit entstanden ist. Wenn es Nacht war, war es dunkel, da gab es nichts weiter. Kann Feuer machen oder so. Aber Gott zwingt uns förmlich dazu, also er hat Tag und Nacht geschaffen und Gott zwingt uns dazu, dass es eine Phase gibt, jeden Tag, wo wir nichts tun können. Wo wir, also im Dunkeln, wenn es wirklich dunkel ist, da kann man keinen Berg besteigen, man kann keinen Weg finden, man kann nicht mit seinen Kindern Fußball spielen, man kann ziemlich wenig von dem machen, was wir den ganzen Tag tun. Also diese Einrichtung, dass es eine Nacht gibt, ist eine Erfindung Gottes, wo er uns Menschen dazu zwingt, zur Ruhe zu kommen. Wo er uns sozusagen, wo er die Pausentaste drückt und das jeden Tag aufs Neue. Immer eigentlich so, je nachdem, wo man sich befindet auf der Erde, aber so ganz grob gerechnet mal, eigentlich die Hälfte der Zeit wird es dann irgendwann dunkel. Und das sind die Momente, wo Gottes so geschaffen hat, dass diejenigen, die eben nicht nachtaktiv sind, dann zur Ruhe kommen, wo man schläft. Und wir schlafen als Menschen ungefähr über 24 Jahre unseres Lebens, wenn man das mal zusammenrechnet, im Durchschnitt, verbringen wir mit Schlafen. Das ist ein Drittel unserer gesamten Lebenszeit. Und wir müssen schlafen. Wer nicht schläft, der wird auf Dauer nicht überleben. Das heißt, Gott hat es von Anfang an reingelegt in uns, dass wir das brauchen, dass wir es dringend nötig haben, zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Und er hat sogar uns geholfen, indem er die äußeren Bedingungen so gemacht hat, dass wir überhaupt nichts anfangen können, wenn Nacht ist. Damals zumindest. Aber genau das ist ein Umstand, der sich seit der Industrialisierung zum ersten Mal in der Geschichte für die ganze Weltbevölkerung geändert hat. Oder für die westliche Welt, für die industrialisierte Welt. Und das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Ich meine, es gab auch früher Nachtwächter und Leute, die mit Fackeln und Feuer irgendwo nachts unterwegs waren und aktiv waren. Aber durch die Entdeckung der Elektrizität und die Erfindung der Glühbirne und anderer Leuchtmittel, was dann alles kam, leben wir eigentlich so seit, was weiß ich, wie viele Jahren, 150 Jahren oder so, zum ersten Mal in einer Zeit, wo dieses Prinzip von Tag und Nacht eigentlich abgeschafft ist. zumindest in ganzen Teilen der Gesellschaft. Also wir leben heute in einer Welt, wo alles auch nachts geht. Wo nachts produziert wird, die Industrie hat rollende Woche, das geht Tag und Nacht durch, die großen Städte kommen nie zur Ruhe. Es fahren die öffentlichen Verkehrsmittel Tag und Nacht, Züge, Flugzeuge starten manchmal erst spät am Abend. Man kann nachts im Internet irgendwas bestellen, was am nächsten Tag geliefert wird. Und das dreht sich so immer weiter. Und wir leben in dieser Welt, also im 21. Jahrhundert jetzt in einer Welt, wo die äußeren Gegebenheiten uns nicht mehr helfen, zur Ruhe zu kommen. Und wo das mit Tag und Nacht nicht mehr funktioniert. Und viele sind auch an Arbeitsstellen und in Systemen drin, wo man ganz automatisch auch Nachtschichten hat und noch einen Wechsel hat, wo es auch überhaupt keine Kontinuität mehr gibt, was auch den Menschen und den Körper unruhig macht, ja, und eigentlich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und das ist was, wo wir kaum rauskommen. Und das ist anders als zu allen Zeiten zuvor in der Weltgeschichte. Also wir leben in einer Zeit, wo sehr viele Dinge anders sind als in den Jahrtausenden zuvor. Und der massivste Schnitt ist eigentlich alles, was mit der Industrialisierung zusammenhängt. Und dann in den letzten 20, 30 Jahren mit der Digitalisierung. Das hat die Welt nochmal dramatischer verändert. Also in den letzten 150 Jahren hat sich die ganze Erde massiver verändert als in Jahrtausenden zuvor. Es war irgendwo vieles immer sehr ähnlich. Es gibt viele verschiedene Kulturen, es gab unterschiedliche Zeiten. Aber die gesamte Weltbevölkerung hat eigentlich jetzt nochmal eine Phase oder also Lebensumstände, die sich total unterscheiden von dem, was Gott eigentlich mal geschaffen hat und was früher mal war. Das ist nicht alles schlecht, aber es ist halt anders. Und es fordert uns heraus, gerade bei dem Thema, was wir hier haben. Der ursprüngliche Plan war Tag und Nacht. Also ein Teil aktiv sein, ein Teil zur Ruhe kommen und passiv sein. Und alle Menschen müssen schlafen gehen, alle Menschen müssen zur Ruhe kommen, aber das ist alles heute ganz durcheinander. Bei Gott war das am Anfang, als er alles geschaffen hat, ziemlich regelmäßig, immer wiederkehrend, und das ist eigentlich auch gesund. Dann geht es weiter, einige Verse später, Vers 14, da heißt es: Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Festzeiten und Tagen und Jahren. Also Gott hat Sonne, Mond und Sterne geschaffen, Sonnensystem, Galaxien und so weiter, alles was leuchtet dort oben, inklusive Mond. Und hier steht auch, wozu er das geschaffen hat. Also er hätte es ja auch weglassen können, irgendwie Tag und Nacht, auf irgendeine Weise hätte er es auch anders hingekriegt, dass es mal hell wird und mal dunkel wird. Aber er hat es geschaffen, indem er Himmelskörper gemacht hat. Und hier steht, warum er es gemacht hat: Sie dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Festzeiten und Tagen und Jahren. Das heißt, Gott hat den Kosmos geschaffen, damit feste Zyklen und Abläufe und wiederkehrende Ereignisse möglich sind. Und das ist spannender, als es klingt im ersten Moment, wenn man sich bewusst macht, was damit alles zusammenhängt. Wir sind nicht dazu bestimmt, einfach so in den Tag und in den Monat und in das Jahr hineinzuleben und dass das Leben einfach irgendwie verstreicht. Also Gott hätte das auch so machen können. Es wird anders, auf irgendeine andere Weise, hell und dunkel. Und alle Tage sind wie die anderen Tage. Und man kann nicht unterscheiden in Wochen, in Monate, in Jahre und so weiter. Aber Gott hat es bewusst nicht gewollt, dass es so ist, sondern er wollte eine Welt schaffen, wo wir planen können. Wo feste Ereignisse möglich sind. Wo eine Struktur dahinter ist. Es ist nicht gut, wenn unser Leben keine Struktur hat. Das ist auch nicht gut, wenn unser Tag, unsere Woche, unser Monat, unsere Jahre und auch unsere Lebensphasen keine Struktur haben. Das ist wichtig, dass eine Struktur da ist und dass wir auch erkennen, welche Zeiten welchen Wert haben und welche Zeiten für was da sind. Dass wir auch eine Sensibilität dafür haben, auch für die Lebensphasen, die wir durchlaufen. Was in den Zeiten jeweils dran ist, was in den Zeiten wichtig ist. Dass wir ein Feeling dafür entwickeln, wie sieht ein gesunder Tag aus, wie sieht ein gesundes Jahr aus. Und Gott hat es gewollt, er hat die Welt so geschaffen, dass es möglich ist, Zeiten zu bestimmen, Zeiten festzulegen, zu planen und auch Termine zu machen. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend an der Stelle, wenn wir über Ruhe reden, festzustellen, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, zu planen und Termine zu machen. Und es ist sehr wichtig, das werden wir gleich noch hören, warum. Wir leben aber jetzt gerade in einer Zeit, wo es ein ziemlich hoher Wert ist, für viele in der Gesellschaft so flexibel wie möglich zu sein und eben sich nicht zu sehr zu verplanen. Also wer jetzt schon festgelegt ist, was übernächstes Wochenende passiert, na, der verpasst ja womöglich was Besseres, was sich dann noch kurzfristig ergibt oder so. Oder viele tun sich schwer damit, jetzt schon zu planen, was nächstes Jahr läuft, weil ich weiß ja nicht mal, was beruflich und familiär und überhaupt sich bis dahin ergibt und was sich alles ändert. Wie will ich jetzt schon planen, was dann alles passieren wird? Und wir leben in einer Kultur, die auf Flexibilität ausgerichtet ist. Auch die ganze Wirtschaft und alles. Und es hält uns davon ab, zu planen. Aber das, was hier steht, ist, Gott hat die Möglichkeit gegeben, Festzeiten und Tage und Jahre zu bestimmen. Und was uns dabei verloren geht, wenn wir das nicht tun, wenn wir nämlich versuchen, so flexibel wie möglich zu bleiben und nicht zu planen, was uns dabei verloren geht, ist ein Grundelement von Gottes Schöpfungsordnung, nämlich Lebensstruktur, berechenbare Zeitabläufe und auch Festzeiten, Feste zu feiern. In dem Moment, wenn ich nicht plane und wenn ich keine Struktur in meinem Leben habe, werde ich viele der wichtigsten Dinge in meinem Leben verpassen. Und ich werde keine Zeit dafür haben, die Dinge zu tun, die wirklich von Wert sind. Das, was wir nicht planen, also viele wichtige Dinge, wenn wir die nicht planen, dann werden sie nicht passieren. Dann wird am Ende dafür keine Zeit mehr bleiben und die Dinge werden nicht ihren Platz haben. Und genau das ist es aber, worum es Gott geht. Wenn wir unser Leben einfach laufen lassen, dann werden wir viele Dinge verpassen. Tagespläne, Wochenpläne und Jahrespläne machen Sinn. Und das ist was jetzt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen aufstößt, weil viele auch keine Lust darauf haben. Zu sehr zu planen und sich darüber einen Kopf zu machen, was als nächstes kommen wird. Das hat ja auch einen Reiz, einfach in den Tag hineinzuleben. Und es ist auch manchmal gut und auch manchmal dran. Aber Gott war es anscheinend wichtig, eine Struktur zu schaffen auf dieser Erde, die Plan möglich macht. Ob dann alle Dinge immer realisiert werden können, das ist eine andere Frage. Ja? Da sind wir von vielen Umständen abhängig und auch von Gottes Gnade abhängig. Aber wir brauchen Struktur, damit die wichtigen Dinge im Leben stattfinden können. Manche fragen sich auch immer, warum bei unserer Arbeit hier, Licht auf dem Berg und oder auch bei mir in der Gemeinde, warum wir so lange im Voraus planen. Manchmal machen wir anderthalb Jahre vorher unsere Jahrespläne fürs nächste Jahr. Und wir machen es genau deshalb, weil nämlich wesentliche Dinge unseres Dienstes sonst niemals stattfinden könnten. Wir hätten sonst keine Mitarbeiter, wir hätten keine Räume, wir hätten keine Leute, die da kommen, wir hätten ganz, ganz vieles nicht und viele Dinge würden einfach nicht stattfinden. Aber eine strukturierte Planung macht Dinge möglich, die sonst nie existieren würden auf dieser Welt. Und das sind sozusagen, also hier, was es hier heißt, ist hier, wir sollen Festzeiten planen und Tage und Jahre, und da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was es auch mit diesen Festzeiten auf sich hat. Aber es gibt ganz viele Dinge, die für Gott wichtig sind, die können wir nicht machen, wenn wir sie nicht einplanen in unserem alltäglichen Leben. Johannes Hartl, der hat mal so ähnlich gesagt, er sagt, manche meinen immer, dass ein Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet, so spontan und unvorbereitet wie möglich an alle Dinge ranzugehen. In dem Moment, wo man zu sehr plant, hat es den Anschein, dass man dem Heiligen Geist keinen Raum gibt. Das mag in manchen Situationen zutreffen, wenn man seine Planung ohne den Heiligen Geist gemacht hat. Ja? Dann mag es sein, dass er Dinge über den Haufen werfen würde, am liebsten, wenn wir es denn zulassen. Aber das Normale in Gottes Welt ist, dass die Dinge eine Struktur haben. Also Johannes Hartl vergleicht es auch, er sagt, nehmt euch mal ein Blatt her von einem Baum. Wenn ihr euch das anschaut, gegen das Licht haltet oder so, die ganzen Adern, die Struktur eines Blattes schafft Leben. Strukturen schaffen Leben. Da wo, also die ganze Schöpfung, alles was Gott gemacht hat, wenn ihr den menschlichen Körper anschaut, da ist kein Chaos, das ist eine absolute Struktur dahinter. Die Dinge, die funktionieren, da ist eine Verlässlichkeit auch da und das ermöglicht letztendlich Leben. Es ist wichtig, das wahrzunehmen, auch in der Frage, wie leben wir zusammen, also mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht strukturlos, ein Leben mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht einfach nur chaotisch. Chaotisch wird es dann, wenn wir ihn nicht rechtzeitig fragen. Aber wenn wir von vornherein den Heiligen Geist einbeziehen und ihn fragen, was er geplant hat, was die Dinge sind, die auf seiner Agenda stehen, dann wird es an vielen Stellen auch viel Struktur geben, die letztendlich Leben ermöglichen, dass vieles möglich wird auf dieser Erde, was es sonst überhaupt nicht geben würde. Also Gott hat uns die Gestirne, Mond, Sonnensystem und so gegeben, damit wir Festzeiten, Tage und Jahre bestimmen können. Oder klarer ausgedrückt, damit wir Termine machen können, Termine einplanen können. Macht euch das mal bewusst. Also Gott schafft ein unendliches Universum mit Galaxien, Sonnensystem und allen möglichen Himmelskörpern aus einem vorrangigen Grund, damit wir Termine planen können. Was für eine Botschaft. Gott lässt es sich ganz schön was kosten, dass wir Struktur in unser Leben reinkriegen. Dass er ein unendliches Universum ringsrum schafft um uns, so wie es hier steht, ja, damit wir eine Peilung haben, wo wir gerade sind und was als nächstes kommen wird. Und wer da noch sagt, dass Plan nicht wichtig ist, der liegt offensichtlich nicht ganz richtig an der Stelle. Und jetzt wird es aber richtig spannend, was sollen wir denn planen? Also es geht ja nicht darum, dass wir einfach nur wild Termine machen, damit wir möglichst keine Zeit mehr haben, sondern was sagt Gott in seinem Wort, was wir planen sollen? Es gibt einige Dinge, wo er sehr konkret sagt, wann die stattfinden sollen und wann nicht. Und dann gibt es auch ganz viele andere Dinge, da sagt er, die sind auch wichtig, aber da sagt er nicht, wann das stattfinden soll. Und richtig spannend ist es jetzt, was Gott sagt, was wir unbedingt einplanen sollen in unserem Kalender. Ich meine, Gott gibt uns jede Menge Aufgaben. Also es gibt Dinge, für die sind wir berufen, ganz allgemein, das steht in seinem Wort drin, aber da steht selten, wann wir die Sachen machen sollen. Da ist einfach nur klar, das ist unsere Bestimmung als Menschen, da hat Gott einen Auftrag für uns und da sollen wir schauen, wie wir das leben können in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Aber dann gibt es Dinge, die wir sehr konkret planen sollen. Und was ist das? Würde manch einer jetzt vielleicht denken, naja, wie wir unsere Arbeit organisieren, wann verschiedene Aufgaben eingebaut werden, Saat und Ernte vielleicht oder Dienstreisen oder was weiß ich was. Nee, davon keine Spur in der Bibel, sondern es gibt nach meinem Verständnis drei grundlegende Arten von Terminen, bei denen Gott sehr scharf anordnet, diese auf jeden Fall im Kalender einzutragen. Drei Kategorien von Terminen, wo er der Meinung ist, die müssen unbedingt im Kalender drinstehen. Das erste ist ein fester wöchentlicher Tag der Ruhe. Das zieht sich durch die Bibel. Ein Tag der Ruhe jede Woche. Zweitens besondere Feste im Jahresablauf. Und drittens Erlassjahre, Jubeljahre, das ist ein Thema, das wäre nochmal ein Thema für sich, da werde ich jetzt weniger drauf eingehen. Aber ich will mal kurz auf die ersten beiden Kategorien eingehen und da mal so kurz drüber fliegen, was die Bibel sagt. Das heißt also ein fester Ruhetag pro Woche und Festival. Das sind die Dinge, die für Gott nicht verhandelbar sind, wo er sagt, die Sachen müssen im Kalender stehen. Und da wird es jetzt richtig interessant, weil Termine machen und Zeitplanung und so, das verbinden wir meistens mit Arbeit. Aber genau das Umgekehrte ist der Fall. Gott sagt, wo wir wirklich hinterher sein müssen, dass wir das planen, das sind die Zeiten der Ruhe und die Zeiten des Feierns. Und das geht los. Das Erste, das steht an vielen Stellen in der Bibel, auch in den 10 Geboten, und daher nehme ich das jetzt. 2. Mose 20, ab Verse 8. Da heißt es, erinnere dich an den Tag des Sabbats, und Sabbat heißt Ruhe. Also erinnere dich an den Tag der Ruhe, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat, also ist Ruhe für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Begründet, das geht dann noch weiter, das wird begründet mit der Schöpfung, weil Gott hat auch 6 Tage gearbeitet und die Erde geschaffen und dann hat er geruht. So, jetzt müssen wir uns bewusst machen, wir sind oftmals so in diesem Denken drin, Gott hat 6 Tage gearbeitet und dann hat er sich erstmal ausgeruht. Und das ist das Denken, in dem wir oft drin sind. Wir arbeiten und dann brauchen wir erstmal eine Pause. Dann ruhen wir uns aus. Aber jetzt überlegt, an welchem Tag wurden die Menschen geschaffen? Am 6. Tag. Und wann war der Ruhetag? Das war der 1. Tag ihres Lebens. Das Leben der Menschheit begann mit Ruhe und nicht mit Arbeit. der erste volle Tag im Leben des Menschen, also Adam, Adam heißt Mensch, ja, also die Mensch, man kann sagen, also Adam als Person ist auch gleichzeitig symbolisch eigentlich für die ganze Menschheit. Das, was Gott im Sinn hat für die ganze Menschheit. Und er hat die Menschen geschaffen, er hat Adam geschaffen und sein Leben begann mit einem vollen Tag der Ruhe. Bei uns ist es oft andersrum in unserer Logik. Wir arbeiten und dann wollen wir uns ausruhen. Wir nennen zum Beispiel das ganze Wochenende. Ja, also die Woche ist dann zu Ende und dann ruhen wir uns erstmal aus. Oder unser Urlaub ist dazu da, dass wir erstmal uns erholen und ausruhen von der ganzen Arbeit, die vorher gewesen ist oder so. Und das ist so dieses Denken, womit wir meistens rangehen. Wir haben die Ruhe dann auch bitter nötig und können uns eigentlich auf nichts mehr konzentrieren, weil vorher die Arbeit so hart war, die wir gemacht haben. Bei Gott gibt es dieses Denken nicht. Er geht genau andersrum ran. Bei ihm beginnt alles Leben mit Ruhe. Die ganze Schöpfung, alles, was lebt, das beginnt damit, dass es erstmal aus der Ruhe heraus ins Leben startet. Das wirkliche Leben beginnt immer mit Ruhe. Aus der Ruhe heraus entsteht erst Kreativität, aus Ruhe heraus entsteht Vision. Alles Produktive entsteht letztendlich erstmal daraus, dass man aus der Ruhe heraus startet. Das Leben der Menschheit begann mit einem Tag der Ruhe vor Gott. Und dann ab dem zweiten Tag erst haben sie begonnen, ihre Aufgaben zu entdecken und so die ganze Welt zu entdecken, was dann ihr Platz dort ist und ihre Aufgabe ist. Und diese Reihenfolge ist ziemlich entscheidend, glaube ich. Ich habe das vor kurzem in so einem kurzen geistlichen Wort in der freien Presse auch so geschrieben, dass Kreativität und Beziehungen, also das sind ja grundlegende Dinge, die unser Leben erfüllen, ne? Also wenn wir kreativ sein können, das heißt, wenn wir schöpferisch tätig werden und wenn wir Beziehungen leben, und das sind beides Dinge, die passieren nie im Stress. Solange Stress ist und solange Hektik ist, werden wir nie wirklich kreativ werden und wir werden nie wirklich tiefe Beziehungen leben können. Und genau das sind aber Dinge, für die wir geschaffen sind. Erst in dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, passieren die wichtigsten Dinge in unserem Leben. Also es wurde noch nie ein Ehekonflikt an der Supermarktkasse schnell geklärt und behoben. Oder es wurde auch noch nie eine Sinfonie im Berufsverkehr geschrieben. So am Steuer gerade die Vorfahrt genommen und dann fällt mir die nächste Sinfonie ein oder sowas. Sondern alles, was mit Beziehungen, mit tiefen Beziehungen und mit Kreativität zu tun hat, das passiert nur, wenn wir innerlich wirklich zur Ruhe kommen und wenn kein Stress ist. Und das ist das, was Gott im Sinn hat, also was Gottes Intention ist, wie das Leben funktioniert für die Menschheit und auch für uns, nämlich dass alles Leben mit Ruhe beginnt, dass wir wirklich vor ihm zur Ruhe kommen. Stress und Flüchtigkeit können die wertvollsten Ereignisse unseres Lebens verhindern. Also wenn ich ein Grundbefinden von Stress und Flüchtigkeit habe in meinem Alltag, dann kann ich mir sicher sein, dass ich viele der wertvollsten Ereignisse meines Lebens verpassen werde. Und dass viele der tiefgehendsten Dinge, die Gott eigentlich mit mir vorhat und in meinem Inneren bewegen will, dass ich die verpassen werde. Dass sie nicht vorkommen werden in meinem Leben. Weil Gott uns nicht für Stress und Flüchtigkeit geschaffen hat. Und er selber hat auch keinen Stress. Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, Jesus damals, wie er auf der Erde unterwegs war und einen Stress hatte, dass er die Kranken alle noch geheilt kriegt an dem Tag und merkt, ihm läuft die Zeit davon, er weiß nicht, wie er sein Programm noch schaffen soll an dem Tag. Also wenn wir von Jesus lesen, dann merken wir, dass er immer eine Entspanntheit innerlich hat und eine Ruhe und nie in Hektik und in Zeitnot ist. Und da kann es sein, dass nebenbei Leute sterben und er ist immer noch entspannt, weil er weiß, dass er die Toten wieder zum Leben erwecken kann. Und andere machen Stress ringsrum und die Jünger und andere, die geheilt werden wollen, aber Jesus ist nicht aus der Ruhe zu bringen durch Zeitdruck und durch Zeitnot, weil es in Gott nicht angelegt ist. Es ist nicht Gottes Eigenschaft. Und in dem Moment, wo wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, so wie das Neue Testament das sagt, dass Gott in uns lebt, dass seine Eigenschaften mehr und mehr zu unseren Eigenschaften werden, dann sollte es eigentlich der normale Weg sein für uns Christen in unserem geistlichen Leben, dass Stress, Flüchtigkeit und Hektik mehr und mehr verdampfen und unser Leben verlassen. Und dass wir einen Weg suchen und im Idealfall auch finden, dass mehr und mehr Ruhe und Entspanntheit einzieht in unser Leben. Und das klingt jetzt für viele von uns und für mich selber auch ziemlich utopisch. Ja? Aber wo ich denke, das ist das, was Gott tatsächlich im Sinn hat. Also an der Stelle, da kommen wir nicht dran vorbei. Das ist das, wo Gott mit uns vorangehen will und was auch unsere Kultur bitter nötig hat. Und ich glaube, wir sind diejenigen, von denen Gott erwartet, dass wir was Gutes vorleben. Und dass wir das entdecken, dass wir das erringen, von ihm her wirklich so ein Leben zu leben, damit es anderen auch gelingt, in diesen Fußstapfen zu treten und in diesen Bahnen zu gehen. Es gibt kein echtes geistliches Leben unter uns Menschen, das nicht aus der Ruhe heraus geboren wird. Und wenn wir nie wirklich zur Ruhe kommen, dann können wir auch nicht geistlich wirklich wachsen. Also dann kann Gottes Leben in unserem Alltag wenig pulsieren und wenig zum Tragen kommen. Konkret sieht das hier so aus mit diesem Text, dass er regelrecht anordnet, einen Tag echter Ruhe in der Woche zu haben für das gesamte gesellschaftliche Leben. Also das ist jetzt nicht nur für mich gedacht, sondern hier muss man sogar dafür sorgen, dass anderen das auch gelingt. Ja, also hier heißt es auch Knecht und Markt und so, das kann auch nicht sein, dass ich meine Ruhe auf Kosten anderer auslebe, sondern wenn ich Unternehmer bin, wenn ich eine Firma habe zum Beispiel, dann sollte es mir ein Anliegen sein, Strukturen, auch Unternehmensstrukturen zu schaffen, wo es den Angestellten möglich ist, in großer Regelmäßigkeit wirklich zur Ruhe zu kommen. Also wenn ich mit einer geistlichen Intention eine Firma leite, wenn ich mit einer geistlichen Intention auch eine Gemeinde leite, dann muss es mir ein Anliegen sein, Strukturen zu schaffen, dass die Menschen, die mir anvertraut sind, wirklich zur Ruhe kommen können, und zwar regelmäßig. Und nicht zu unregelmäßig. Das kann ich natürlich nicht erwarten von jemandem, der davon nichts hält, ja, von einem Arbeitgeber, der davon nichts hält. Aber wenn ich als Christ unterwegs bin und mir Menschen anvertraut sind, dann stehe ich auch in der Verantwortung, für mich selber und für die anderen damit zu sorgen, dass ich nicht andere verheize. Das ist nochmal ein spannender Aspekt. Also ein Tag die Woche, das ist ein Siebtel unseres gesamten Wochen- und Lebensrhythmuses. Das sind 14% des gesamten Lebens. Also 14% unseres gesamten Lebens ist Sabbat angesagt. Ruhetag. Das ist eine Menge. Das Zweite, was Gott anordnet, wo er sagt, das muss im Kalender stehen, sind Feste. Ja, das ist auch überraschend für viele. Auch für mich, weil ich mache das auch nicht. Aber sollte ich mal. Also hier 3. Mose 23, Vers 4. Dies sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Und dann wird aufgezählt, welche Feste für Israel gegeben sind, für das Volk Israel. Das waren zuerst mal sieben zentrale Feste und dann kamen später nochmal zwei dazu. Also zur Zeit von Jesus wurden 9 große Feste gefeiert im Volk Israel. Das war zum einen das Pessachfest, also Passa, dann Chag HaMatzot, das ist das Fest der ungesäuerten Brote, Reishit, das ist das Fest, wo die Erstlingsfrüchte, also die ersten Früchte so dargebracht werden. Shavuot, das ist das Pfingstfest oder Wochenfest. Rosh Hashanah oder Yom Truah, also Rosh Hashanah ist das Neujahrsfest oder auch Tag des Shofars. Und dann Yom Kippur, sehr wichtiges Fest, das ist der Versöhnungstag einmal im Jahr. Sukkot, Laubhüttenfest und dann kam noch später Chanukka dazu, das Weihefest und Purimfest, das Fest der Lose, also das ist das, was auf Esther zurückgeht, auf das Buch Esther. Und das sind 9 Feste, die zur Zeit von Jesus gefeiert wurden. Das sind, wenn man mal zusammenzählt, also einige dieser Feste gehen ja auch mehrere Tage oder eine ganze Woche, das sind insgesamt ungefähr 29 Festtage im Jahr. Ich denke, nicht alle dieser Festtage waren automatisch auch komplette Ruhetage, aber sehr viele schon. Aber zunächst mal sind es 29 Tage des Feierns, das ist mehr als manch einer Urlaubstage hat im Jahr. Und das war angeordnet, also von Gott. Ja. Da sollte gefeiert werden. 29 Festtage im Jahr ungefähr. Wenn man jetzt noch die Sabbate dazu rechnet, einmal pro Woche, ein Ruhetag, dann ist man schon mal bei ja, so fast 80 Tage der Ruhe. Dann kommen noch so persönliche Gelübde dazu, Pilgerreisen, was Leute unternommen haben. Und wenn man dann noch die Reisewege dazu rechnet, also je nachdem, wo man gewohnt hat, muss man ja auch nach Jerusalem teilweise hinpilgern und das nicht mit dem ICE, sondern zu Fuß oder mit dem Esel oder was weiß ich. Und je nachdem, wo man gewohnt hat, man ist ruckzuck bei, sage ich mal, also so ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber so bei, was weiß ich, vielleicht um die 90 Tage, wo man, also 80, 90 Tage, wo man nicht arbeitet im Jahr. Das muss man sich bewusst machen. Das ist die Gegebenheiten, die Gott in seinem Volk geschaffen hat und auch angeordnet hat. Anders ging es gar nicht. Klar, das muss man jetzt im Detail nochmal schauen, wie das praktisch für alle immer realisierbar war. Aber das ist erstmal Standard, was Gott gesetzt hat, wo er gesagt hat, es sind zig Tage im Jahr, das ist mehr als viele Urlaub machen und wirklich mal frei machen, sind da Tage gemeint, zum großen Teil, wo es wirklich darum geht, nicht zu arbeiten und wirklich zur Ruhe zu kommen. Bei etlichen dieser Feste wird wirklich massiv darauf hingewiesen, dass sie ja nicht Arbeit anrühren sollen, ja, und irgendwie tätig sein sollen, sondern wirklich zur Ruhe kommen sollen. Mal ein paar Beispiele, wie das formuliert ist. Viele Verse hier in diesem 3. Mose 23, da werden diese Feste aufgezählt. Bei etlichen Versen heißt es, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Oder dann im 7. Monat, am 1. des Monats soll euch Ruhe sein. Also Ruhe jetzt sozusagen. Ruft Gott rein in das ganze Volk. Oder dann, keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut, jetzt was heißt, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Oder dann, am 1. Tag soll Ruhe sein und am 8. Tag soll Ruhe sein. Also da geht es um ein konkretes Fest. Wo Gott sagt, es ist mir wichtig, es ist mir wirklich ein ernstes Anliegen, dass ihr Ruhe einplant. Also dass ihr wirklich Feiern, Feste und Ruhezeiten wirklich einplant. Dass das nicht wegrutscht. Da ist Gott hinterher. Also an der Stelle versteht er keinen Spaß, wo er sagt, wenn ihr mit mir leben wollt, geht es nicht anders. Also wenn ein Volk oder wenn wir mit Gott leben wollen, dann nicht ohne Ruhe und ohne Feiern. Und der Fokus liegt hier tatsächlich darauf, wirklich mit der gesamten Arbeit aufzuhören und das ganze Alltägliche sein zu lassen. Und das heißt aber auch nicht, dass man dann nur schweigend in der Wohnung sitzt und sich die Familie anschweigt oder so, sondern es ging hier wirklich auch ums Feiern und nicht nur ums stille Gedenken. Also zum Beispiel beim Sukkot-Fest, da heißt es, und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage lang freuen. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Also da ist Freude angeordnet. Gott sagt, freut euch endlich mal. 7 Tage lang. Ihr habt genug Trübsal geblasen, jetzt wird 7 Tage lang gefeiert und gefreut. Aber eben, worauf Gott wirklich mit Nachdruck hinweist, ist, dass er überhaupt keinen Bock darauf hat, dass wir das ganze Jahr lang nur arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr euch Gott so vorgestellt habt. Das ist Gottes Wesen. Und das taucht nicht nur einmal auf hier in der Bibel, sondern dass wir vor ihm zur Ruhe kommen und dass wir lernen, fasziniert zu sein von ihm und ihn zu feiern. Das ist was, was sich von vorne bis hinten durchzieht. Adam wurde geschaffen und der erste Tag war nur Faszination und Staunen und Anbetung von dem Gott, der das alles gemacht hat. Und wirklich zur Ruhe kommen und das auf sich wirken lassen und fasziniert sein von dem Wirken Gottes. Das Ganze geht so weit, dass es in Gottes Augen ausdrücklich Sünde ist, nicht zur Ruhe zu kommen. Viele von uns würden wahrscheinlich sagen, es ist Sünde, wenn wir nicht die Dinge tun, die Gott uns als Aufgaben gegeben hat und wenn wir unseren Dingen nicht nachkommen, die wir leisten sollten fürs Reich Gottes oder so. Aber es ist aus biblischer Sicht, es ist Sünde, nicht zur Ruhe zu kommen vor Gott. Das ist heftig. Und zwar auch unter anderem deswegen, weil wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir nicht lernen, also von ihm fasziniert zu sein, von ihm ihn zu feiern, ihn zu ehren, ihn anzubeten und vor ihm wirklich zur Ruhe zu kommen, dann leben wir so, als könnten wir es besser als Gott. Er selbst hat geruht. Und wenn wir denken, wir müssten Leistung bringen, jeden Tag im Jahr und immer wieder produktiv sein, dann tun wir so, als hätten wir Gott nicht nötig, als ob wir es könnten, als ob wir aus unserer Kraft die Dinge tun können, die Gott eigentlich tun will. Und das ist Sünde, weil wir leben ohne Gott an der Stelle. Es ist was, da liegt was, was unglaublich Überhebliches drin, wo wir uns eigentlich, wo wir nicht gelernt haben, uns vor Gott zu beugen und zu sagen, Gott, wir können es nicht, wir haben es nötig, dass du uns füllst und dass du uns begegnest und dass du uns die Dinge gibst, die wir dann brauchen, um auch irgendwann was zu tun. Aber er ist derjenige, der es tun möchte. Also wenn ihr euch durchlest, wie scharf Gott zur Einhaltung der Ruhetage mahnt, dann rutscht einem manchmal das Herz in die Hose. Ja? Und die spannende Frage ist ja, warum ist Gott so wichtig? Warum ist er da so hinterher, dass wir sowas planen? An der Stelle hilft es uns vielleicht mal darüber nachzudenken, warum Gott überhaupt Menschen geschaffen hat. Ich meine, wozu braucht Gott Menschen? Wozu braucht Gott uns? Warum hat er es nötig gehabt, Menschen zu erfinden und zu schaffen? Doch nicht, weil er Arbeitskräfte braucht und selber überfordert ist mit der ganzen Arbeit, die hier auf dieser Welt anfällt. Also Gott braucht uns doch nicht, damit wir ihm helfen, weil er selber nicht klarkommt, weil so viele Aufgaben sind auf dieser Welt und er braucht jetzt noch Menschen, 7 Milliarden Menschen, die ihm dabei helfen, das alles umzusetzen. Ich meine, Gott sagt ein Wort und die Dinge geschehen, die er will. Gott braucht uns nicht, damit wir arbeiten und damit wir Leistung bringen. Dafür braucht Gott keine Menschen schaffen. Sondern das Einzige, was Gott sich selbst nicht geben kann, ist Anbetung und ist Beziehung. Er braucht uns nicht zum Arbeiten, sondern er hat Menschen geschaffen, die fasziniert sind von ihm und die ihn anbeten, die ihm Anbetung bringen und die mit ihm Beziehung leben. Wirklich Gemeinschaft haben mit Gott persönlich. Der hat die ganze Erde fertig geschaffen in 6 Tagen und hat dann am 6. Tag die Menschen gemacht. Und das Erste, was dann passiert ist, dass diese neu geschaffenen Menschen einfach vor Gott sind und einfach fasziniert sind von dem, wie er ist und was er gemacht hat und ihn einfach anbeten. So beginnt das Leben der Menschheit und so beginnt eigentlich auch jedes geistliche Leben und jeder Tag in der Gegenwart Gottes. Der erste Tag ihres Lebens war einfach nur Faszination, Anbetung und Begegnung mit Gott. Natürlich hatten die Menschen und haben wir dann auch Aufgaben und Verantwortung bekommen für die Erde. Also das ist nochmal ein Thema für sich. Wir sollen die Erde bewahren, bebauen, herrschen, den Tieren Namen geben, sollte Adam dann fruchtbar sein und uns vermehren und so weiter und so fort. Aber da kann man sich ja auch fragen, warum. Also warum gibt Gott uns diese Aufgaben und diese Zuständigkeitsbereiche? Die Aufgaben, die Gott den Menschen gegeben hat, die waren auch keine Hilfstätigkeiten. Gott ist nicht jemand, der einfach nur Hilfskräfte braucht und uns beschäftigt hier auf der Erde und wir müssen gucken, dass wir hinterherkommen und alle Aufgaben rechtzeitig erfüllt haben, sondern das, was Gott hier gemacht hat, die Aufgaben, die er der Menschheit anvertraut hat, ist im Grunde, dass er uns hineinnimmt in sein Schöpfungswirken. Er will mit uns Beziehung haben in dem, was er selber tut. Also er gibt uns Anteil an seiner Schöpferkraft. Er will Gemeinschaft haben in dem, was er selber ist und was er selber tut, nämlich dass er immer wieder Neues entfaltet, Neues kreiert, Neues schafft. Er will die Dinge mit uns zusammentun und er hat den Menschen von Anfang an Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten anvertraut. Und immer wenn das geschieht, also wenn uns Menschen einen Raum für Kreativität geboten wird und wirklich Gestaltungsmöglichkeiten, dann arbeiten wir von ganz alleine. Das muss uns dann keiner sagen. Wenn wir eine Vision vor Augen haben und ein Ziel vor Augen haben, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen und wenn wir einen Raum haben, kreativ zu sein, dann arbeiten wir von ganz alleine. Deswegen muss Gott uns auch nicht sagen, denkt dran, dass ihr wirklich die Arbeitstage einhaltet oder so. Sondern das passiert automatisch, wo Gott uns so einen schöpferischen Raum auch eröffnet. Faulheit ist in Wirklichkeit eigentlich ein Mangel an Zielen und an Perspektive. Meine Schwiegermutter, die hat früher gesagt, es gibt keine faulen Menschen, sondern nur ziellose Menschen. Faulheit ist nicht einfach, dass das Menschen grundsätzlich nicht arbeiten wollen oder irgend sowas, sondern es ist ein Mangel an Perspektive, ein Mangel an Zielen, die erreichbar sind und die vor Augen sind und auch ein Mangel an Möglichkeiten, kreativ zu sein. Faulheit ist in Wirklichkeit Ziellosigkeit und Menschen werden arbeiten, wenn sie Teil von echter Kreativität und von echten Visionen sind. Und das Interessante ist ja, dass Gott es dermaßen für nötig hält, Ruhe anzuordnen und nicht Arbeit. Also Gott ist da hinterher, dass er sagt, kommt zur Ruhe und nicht, dass Gott sagt, arbeitet mal richtig. Also fangt mal an, was zu machen. Offensichtlich rechnet Gott damit, dass Menschen automatisch arbeiten werden, wenn sie Freiheit, Kreativität und Vision haben. Das wird automatisch geschehen. Gott hat eine sehr positive Sicht vom Arbeitswillen der Menschen. Ganz anders als mancher Chef. Also Gott rechnet damit, dass Menschen arbeiten werden, wenn die Grundlagen dafür da sind. Also wenn ich als Unternehmer darüber klage, dass meine Angestellten zu faul sind, dann sagt es mehr über mich und über die Unternehmensstruktur als über die Angestellten. Also ich glaube, dass es wahr ist. Genauso, wenn ich als Gemeindeleiter mich darüber beklage, dass die Leute in der Gemeinde nicht richtig mitmachen, das sagt unterm Strich auch manchmal mehr über mich und über die Gemeindestruktur als über die Leute, die zur Gemeinde gehören. Es kann zum einen sein, dass ich als Leiter ein krankes Bild davon habe, was Arbeit ist und was keine Arbeit ist oder was Dienst ist und was kein Dienst ist. Und zum anderen zeigt es aber eigentlich, also wenn ich merke, ich bin verantwortlich für Menschen und die machen nichts und die versuchen immer der ganzen Arbeit aus dem Weg zu gehen, das zeigt eigentlich, dass unter meiner Leitung eine Firma oder eine Gemeinde besteht, die in anderen Menschen keine Vision weckt, keine Ziele weckt, keine Perspektiven vor Augen führt. Und es ist tragisch, wenn das geschieht. Und es geschieht an vielen Stellen. Und manchmal sind wir Teil des Problems. Und wenn Menschen aber Ziele, Freiheit erleben und Raum haben für Kreativität, dann werden sie immer arbeiten und nicht faul sein. Also ich behaupte, alle Menschen, die halbwegs gesund sind, die werden sich einsetzen, wenn sie eine Vision vor Augen haben und wenn sie die Möglichkeit haben, kreativ zu sein. Weil Gott hat es reingelegt in die Schöpfung. Das hat Gott reingelegt in die Menschheit. Manche haben eine negative Sicht von anderen Menschen und kaschieren damit einfach nur, dass es ihnen selbst oder uns selbst nicht gelingt, in anderen Menschen wirklich große Visionen zu wecken. Und was vor Augen zu führen, wofür es sich lohnt, zu kämpfen und sich einzusetzen und seine eigenen Gaben einzubringen. Oder es zeigt manchmal auch, dass ich als Leiter vielleicht einen Leitungsstil habe, der allen anderen den Raum für Kreativität nimmt, weil ich selber immer sage, wo es lang geht und entscheide, wie alles wird und nicht wirklich Raum gebe, dass andere kreativ sein können. Das ist sehr schade, wenn das so ist. Und Gott ist so nicht. Gott ist von Anfang an so nicht, sondern er gab der Menschheit damals Verantwortung und Aufgaben als Geschenk. Und er gab ihnen Anteil an seiner Schöpferkraft. Aber das hat er eben nicht gemacht, weil es unsere Bestimmung ist, zu leisten und ganz viel zu machen und immer zu arbeiten und produktiv zu sein, sondern damit wir mit ihm Gemeinschaft haben und Beziehung haben in dem, was er selber ist und was er tut, nämlich ein schöpferischer Gott, wo immer wieder neue Ideen entstehen, wo immer wieder Neues geschaffen wird, wo immer wieder neue Lösungen geschaffen werden für das, was ist. Genau, aber ich glaube, all das wird erst möglich, wenn wir es wirklich lernen, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Und aus der Ruhe heraus starten, so wie die Menschheit damals. Ich will jetzt nicht zu sehr auf die Geschichte mit Maria und Martha eingehen, aber viele von euch kennen die. Die Freundinnen von Jesus, ja, ihr Bruder noch, Lazarus, die hat er oft besucht. Und da ist diese Situation, wo Martha sich aufregt über ihre Schwester, weil Maria nichts macht im Haushalt und nicht den Gast Jesus versorgt, sondern einfach zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhört. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber dort wird genau das deutlich. Also Martha dachte, dass es ihre Bestimmung ist, für Jesus was zu leisten. Maria wusste, dass es ihre Bestimmung ist, Jesus zuzuhören und zu seinen Füßen zu sitzen und bei ihm zur Ruhe zu kommen und zu hören, was er sagt. Ich habe das, manchmal ist hier die Katrin Albrecht dabei aus Wolkenstein. Ich habe ein Gedichtband von ihr gelesen vor kurzem. Und da ist, ich zitiere sie mal, ein Gedicht, das fand ich sehr schön formuliert, wo es auch darum geht, und da heißt es, Martha weiß, was sie für Jesus getan hat, Maria weiß, was Jesus gesagt hat. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Martha weiß, was sie für Jesus getan hat, Maria weiß, was Jesus gesagt hat. Und genau darum geht's. Und wenn man die ersten Kapitel der Bibel liest, dann merkt man, dass sich das Verständnis von Arbeit grundsätzlich geändert hat in dem Moment, wo der Sündenfall kam. Und das ist ein Text, den will ich mit euch nochmal anschauen. Nach dem Sündenfall hören wir folgende Prognose über das zukünftige Arbeitsleben der Menschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit mühsamer Arbeit sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Gemüse des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass Gemüseessen eine Folge des Sündenfalls ist, aber darum, dass wir im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten, um Brot zu essen, um das zu erwirtschaften, was wir brauchen. Der Unterschied zwischen vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall ist nicht, dass es vorher keine Arbeit gab und nachher schon, sondern dass die Arbeit plötzlich zur Last wird und dass unser Leben vereinnahmt wird von Arbeit. Das ist eine Folge von Sünde. Wenn unser Leben vereinnahmt wird von Arbeit, dann ist das eine Folge der Sünde. Und ich glaube auch ganz praktisch in unserem normalen alltäglichen Leben. Wenn Arbeit unser Leben vereinnahmt, dann ist das ein Geruch von Sünde, der da in der Luft liegt. Weil das ist nicht das, wofür Gott uns geschaffen hat. Ich glaube, dass es weniger mit der Art der Arbeit zusammenhängt, die wir tun, sondern vielmehr mit unserer inneren Nähe zu Gott. Mit dem, was innerlich passiert. Jetzt könnte man auch meinen, naja, das ist nun mal so. Wir leben jetzt in einer gefallenen Welt, da kommen wir nicht raus. Das stimmt auch, aber genau dafür ist ja Jesus gekommen. Ich meine, deswegen ist ja Jesus gekommen, dass unsere Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Dass nicht die Sünde regiert über uns und dass eben auch nicht mühsame Arbeit regiert über unser Leben. Dass die ganzen Folgen der Sünde nicht regieren über unser Leben. Wir werden damit zu tun haben, sicherlich, bis zum Ende, aber dass wir davon nicht regiert sind. Durch ihn ist der Zugang zum Vater hergestellt. Und es macht in Bezug auf unsere Arbeit und auf unsere Lebensorganisation einen Unterschied, ob wir an Jesus dran sind oder nicht, ob wir am Weinstock dran sind oder nicht, so wie er das selber sagt, ob sein Leben durch uns fließt oder nicht. Das macht einen Unterschied in unserer Arbeitsorganisation, in unserer Lebensplanung, in unserem Alltag. Jesus wird im Neuen Testament als der Herr des Sabbats bezeichnet. Das heißt, er ist der Herr des Ruhens. Das ist ein cooler Titel. Jesus sagt selber, oder es wird von ihm gesagt, er ist der Herr des Ruhens. Das heißt, er ist der Beste darin, wenn es darum geht, zur Ruhe zu kommen. Er ist das ultimative Vorbild, wenn es um Ruhe geht. Er ist der König des Ruhens, der Herr des Ruhens. Wenn wir mit ihm zu tun haben, dann haben wir mit dem Herrn des Ruhens zu tun. Er sagt persönlich, Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr erschöpft und belastet seid, und ich werde euch Ruhe geben. Also da geht es darum, um Leute, die von harter Arbeit erschöpft sind und die von zu viel Verantwortung belastet sind. Und da sagt Jesus, wenn es euch so geht, dann kommt zu mir, bei mir werdet ihr Ruhe finden. Also das ist Jesus sein Anspruch. Er selber hat den Anspruch, dass jedes Mal, wenn wir wirklich zu ihm kommen und wenn wir in seine Gegenwart kommen, dass wir zur Ruhe kommen von zu viel Arbeit und von zu viel Verantwortung, die wir zu tragen haben. In der Nähe von Jesus, in die Nähe von Jesus zu kommen, bedeutet wieder in echte Ruhe hineinzukommen. Ein Leben ohne Ruhe ist ein Leben ohne echte Nähe zu Jesus. Ein Dienst für Gott ohne Ruhe ist ein Dienst ohne echte Nähe zu Jesus. Und ein Wochenablauf, der von Stress geprägt ist, ist ein Wochenablauf ohne echte Nähe zu Jesus. Und wenn es uns so geht, und ich glaube, uns geht es allen immer mal so, oder auch ständig möglicherweise, dann ist es wieder neu, so ein Grund zu sagen, Herr, wo bist du? Also ich will wieder in deine Nähe kommen. Wieder neu nach Wegen zu suchen, dass wir eine Nähe zu Jesus entwickeln, weil wenn wir in ihm sind und wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann zieht echte Ruhe ein. Und es ist ein guter Indikator dafür, um festzustellen, wie nah ich an Jesus dran bin, wie viel Ruhe in mir ist. Oder auf der anderen Seite, wie viel Stress in mir ist. Daran kann ich sehr gut ablesen, wie der Abstand gerade ist zu Jesus. Und in welche Richtung ich vielleicht schauen sollte, um wieder näher ranzukommen an ihn. Im Hebräerbrief wird gesagt, dass das Volk Israel nie in die echte Ruhe hineingekommen ist, nach der sie sich eigentlich so sehr gesehnt haben. Und das ist spannend, trotz der Sabbate, trotz der Festtage, die viele gehalten haben, ist es ihnen nicht gelungen, innerlich wirklich in diese Ruhe hineinzukommen, für die sie eigentlich bestimmt sind, sagt der Hebräerbrief. Und das kann uns zu denken geben. Also es kann sein, dass wir äußerlich alles richtig machen und irgendwie versuchen, einen Ruhetag oder irgendwas zu haben und nach den Zeitplänen Gottes zu leben. Und trotzdem kann es sein, dass wir innerlich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Und das hängt mit unserer Nähe zu Jesus zusammen. Wie nah sind wir wirklich an ihm? Wie nah sind wir am Weinstock? Fließt sein Leben durch uns oder nicht? Es geht eben um unser Inneres vor allem und nicht nur um das, was wir äußerlich tun. Und wir können äußerlich tiefenentspannt wirken und innerlich tobt Chaos und Stress. Ja? Also es gibt Leute, denen sieht man nicht an, was innerlich alles abgeht. Es geht aber eben nicht darum, was äußerlich der Schein ist, ja? Sondern es geht darum, was innerlich passiert, ob wir wirklich in Jesus zurückkommen. Und Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er derjenige ist, in dessen Nähe wirklich Ruhe einzieht in unserem Herzen, in unserem Inneren. Jesus macht den Unterschied für diese Welt und Jesus macht auch den Unterschied für unsere industrialisierte westliche Welt. Ich glaube, letztendlich macht wirklich nur Jesus den Unterschied. Auch für das, was wir eigentlich brauchen. Wir leben heute in einer Zeit, wo das Maß an Stress, Unruhe und Ziellosigkeit das wahrscheinlich höchste Level der Geschichte erreicht hat. Und man kann es auch historisch gut nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Aber wir haben ein unglaublich hohes Maß an Arbeit, an Strebsamkeit, an Leistungsdenken, an Stress und Unruhe in unserer Gesellschaft. Dazu gleich mehr, also wie es dazu gekommen ist. Aber wenn mühsame Arbeit, Stress und Unruhe eines der ersten und drastischsten Ereignisse des Sündenfalls ist, also wenn sozusagen eine der ersten Folgen, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, nämlich Stress und auch mühsame Arbeit ist, also das ist das, was Gott hier gesagt hat zu Adam, und wenn wir gleichzeitig gerade in einer Zeit leben, wo mühsame Arbeit und Stress und Hektik das vielleicht höchste Level erreicht hat, dann ist das genau eine der größten Baustellen unserer Zeit und muss eigentlich unser Thema sein als Christen. In diesem Bereich zu wachsen und für die Welt zum Vorbild zu werden, das ist eine unserer größten Aufgaben in unserer Zeit. Also ich predige über viele Themen, die irgendwie wichtig sind, aber man muss eigentlich sagen, das Thema ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Wenn wir wissen wollen, was ist dran in unserer Zeit, was ist unsere Baustelle, wo müssen wir ran, dass wir Wachstum erleben, worin können wir Vorbild für diese Welt sein und wie können wir zum Segen für die Welt sein, dann genau das. Dass nämlich wirklich Menschen über diese Erde laufen, die wissen, was es bedeutet, in Gott zur Ruhe zu kommen. Und aus der Ruhe heraus Kreativität zu entfalten auf dieser Erde. Das ist das, was wir so dringend brauchen. Und das ist eines der wichtigsten Themen, was wir uns wirklich geben sollten. Also wenn wir in unserem Umgang mit Ruhe, Feiern und echten Herzensbegegnungen mit Jesus, wenn wir dieses Thema unterbewerten, dann laufen wir am eigentlichen Grund unserer Existenz vorbei. So klar muss man das mal sagen. Also wenn das für uns kein Thema ist und wir einfach durcharbeiten, dann verfehlen wir die Bestimmung, weshalb wir überhaupt auf dieser Erde sind. Denn es ist nicht Leistung, sondern es ist Anbetung und es ist Beziehung zu Gott. Und das passiert nicht im Stress, zumindest nicht in der Tiefe. Es kann oberflächlich stattfinden, aber nicht in der Tiefe. Und da können wir noch so viel leisten fürs Reich Gottes. Am Ende kann es sein, dass wir diejenigen sind, zu denen Jesus sagt, ich kenne euch gar nicht. Wo seid ihr denn gewesen die ganze Zeit? Und wir sagen, wir haben noch so viel für dich geleistet und für dein Reich und so viel vorangebracht. Und Jesus sagt, ihr seid nie da gewesen. Ich habe euch im Grunde nicht erlebt, ihr habt im Grunde euer eigenes Reich gebaut. Denn in dem Moment, wo wir nicht in Jesus zur Ruhe kommen und nah an ihm dran sind, dann bauen wir unser eigenes Reich und nicht sein Reich. Und das ist eine harte Botschaft, die kann ich mir nur selber predigen. Ja? Und wo ich denke, das ist einfach was, wo wir aufpassen müssen, wo wir schauen müssen, in welche Richtung wir schauen und was die Werte sind, die unser Leben antreiben. Wir sind zuallererst nicht auf dieser Erde, um was zu leisten, sondern um Gemeinschaft mit Gott zu haben und von ihm fasziniert zu sein. Und daraus fließen dann alle anderen Dinge. Im Buch Prediger heißt es, Kapitel 4, Vers 6, besser eine Handvoll Ruhe als beide Fäuste voll mit mühevoller Arbeit und Haschen nach Wind. Also Haschen nach Wind ist so vergeblich, ne? Das ist Versuch, als wenn man versucht, Wind einzufangen. Funktioniert nicht. Und besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll mühevoller Arbeit. Und das ist auch spannend. Besser, also das kann man auch so übertragen, wir gleichen unseren Mangel an Ruhe nicht aus durch mehr Arbeit. Wir können leisten, so viel wir wollen, wir werden das nie ausgleichen, was es bedeutet, vor Jesus zur Ruhe zu kommen. Es ist besser, vielleicht ist es sogar besser, vielleicht kann man sagen, es ist sogar besser, vielleicht aus Versehen zu wenig gemacht zu haben, aber bei ihm zur Ruhe gekommen zu sein, als die ganze Welt gerettet zu haben. Und das Reich Gottes um Meilen vorangebracht zu haben auf dieser Erde. Weil nämlich die Marias, die gelernt haben, einfach mal die Arbeit liegen zu lassen und wirklich vor Jesus zu sein und zuzuhören, was er sagt, das sind die Menschen, die wirklich gebrauchsfähig sind für die Pläne Gottes. Das sind die Menschen, nach denen Jesus sich sehnt auf dieser Erde. Und Martha wurde nicht gesagt, es ist auch gut, was du machst und wir brauchen ja beides, so Marias und Marthas brauchen wir überhaupt nicht. Von der Bibel her brauchen wir das nicht. Wir brauchen weder in der Gemeinde noch auf dieser Welt Marthas, die Arbeit immer im Blick haben. Sondern Jesus sagt ganz klar, Maria hat das bessere Teil erwählt. Maria ist diejenige, die meinen Willen tut. Die einfach vor mir ist. Die mir zuhört, die von mir zur Ruhe kommt. Und Martha hätte noch mehr machen können, für Jesus wohlgemerkt, ja nicht für irgendjemanden. Sie hätte noch viel mehr machen können. Sie hätte damit Jesus keinen Gefallen getan. Sie hätte verpasst, was Jesus in dem Moment gesagt und getan hat. Und das ist, glaube ich, einer der größten Kämpfe, der in unserer Zeit tobt und auch und vielleicht sogar vor allem in der Gemeinde Jesu. Gemeindearbeit ist teilweise zum Leistungssport geworden, Pastoren sind zu Eventmanagern geworden. Und wenn dann auch noch Gebet zum Leistungssport wird und wir verlernen, einfach vor Jesus zur Ruhe zu kommen, dann haben wir den Grund unseres Seins nicht begriffen. Dann leben wir vorbei an dem, was Gott eigentlich im Sinn hat. Und das ist auch eine Gefahr, in der man auch als Gebetshaus steht. Ne? So als Ort, wo man Gebet fördert und proklamiert und Gebet hier haben will im Haus. Das ist einfach nur Zeitgeist. Wenn es ein Leistungssport wird und wir uns darüber definieren, dann leben wir vorbei an Jesus. Ich habe vor kurzem ein sehr spannendes Interview gelesen mit einem Soziologen, Hartmut Rosa heißt er. In der Geo Wissen habe ich das gelesen. Und der wurde darüber befragt, warum unser Leben immer hektischer wird und immer stressiger wird und warum wir immer mehr das Gefühl haben, keine Zeit zu haben. Das ist ja spannend. Ich meine, die Moderne, also so eigentlich so das Zeitalter seit der Industrialisierung, das basiert ja eigentlich darauf, dass man versucht, Zeit zu sparen. Indem ganz viel erfunden wird und entwickelt wird, was uns Zeit erspart. Aber Fakt ist, dass viele Menschen immer das Gefühl haben, zu wenig Zeit zu haben. Immer mehr das Gefühl haben, zu wenig Zeit zu haben. Und man kann es irgendwie nicht ausgleichen durch die Errungenschaften, durch die Erfindungen, die es gibt. Und woran liegt es? Und dieser Soziologe sagt, die erste Ursache, die begann eigentlich im 18. Jahrhundert durch den Kapitalismus. Dort hat man gemerkt, dass man mehr gewinnen kann, als man eingesetzt hat. Also man hat Geld in der Hoffnung investiert, dass mehr Geld bei rauskommt. Und deshalb musste man auch in immer weniger Zeit immer mehr produzieren. Also das ging dann los, dass man wirtschaftlich angefangen hat, also in der ganzen Wirtschaft, in der Industrie, zu investieren und möglichst effizient zu sein, damit noch mehr bei rauskommt. Also das Wachstum geschieht. Dadurch war die Gesellschaft dazu gezwungen, sich ständig zu verändern. Was vorher jahrhundertelang ziemlich konstant war, mit einmal ging das los, dass die Gesellschaft sich ständig verändert hat, um dran zu bleiben, damit Wachstum erhalten bleibt. In anderen Bereichen gab es ähnliche Entwicklungen. Also in der Wissenschaft war nicht mehr das vorrangige Ziel, das alte, bekannte Wissen weiterzugeben, sondern so viel wie möglich neues Wissen zu erlangen. In der Malerei zum Beispiel ging es nicht mehr nur darum, die alten Meister nachzuahmen, sondern möglichst originell und innovativ zu sein, also auch Individualismus, auch so was zu schaffen, was es noch nicht gab und so. Und das Denken, was dort damals entstanden ist, das ist in unserer Gesellschaft bis heute und hat sich noch viel, viel mehr verstärkt. dass sich, also im Grunde das Denken ist entstanden, dass sich eine Gesellschaft nur erhalten kann, wenn sie sich verändert, beschleunigt, wächst und innovativ ist. Und das ist eine Grundüberzeugung, die tragen wir bis heute in uns. Die trägt die ganze Gesellschaft in sich. Viele Erfindungen wurden ja gemacht, eigentlich um Zeit zu sparen, also Auto, Flugzeug, Waschmaschine, Staubsauger, Mikrowelle, E-Mails und so weiter. Und statt Zeit zu gewinnen, verlieren wir aber immer mehr Zeit, weil nämlich die Aufgabenmenge und auch die Möglichkeiten ständig zunehmen. Das, was wir zu tun haben oder was wir alles noch tun könnten, das vermehrt sich ständig, massiv. Damals hat man, früher hat man einmal pro Woche die Kleidung gewechselt. Ist vielleicht auch gut, dass wir da drüber hinaus sind. Aber so, wir haben Waschmaschinen, wir haben alles Mögliche, jetzt wechselt man täglich die Kleidung. Statt 10 Briefe zu schreiben, lesen wir 30, 40 oder noch mehr E-Mails. Mit dem Auto legen wir viel weitere Strecken zurück, als man früher zu Fuß gehen konnte. Und wir haben auch viel mehr Möglichkeiten, was wir plötzlich machen können, weil wir andere Orte erreichen können, weil wir eben ein Auto haben. Also ich kann abends noch schnell in die Stadt fahren, ein Konzert besuchen, in die Natur fahren, einen Freund treffen und wir kriegen das alles an einem Tag unter. Es gibt so viele Möglichkeiten, was wir an einem Tag alles machen können. Mit Smartphones kann ich plötzlich überall jederzeit online gehen, chatten, Nachrichten schauen, Nachrichten lesen, shoppen, spielen und sonst was. Alles ist es immer verfügbar. Und dadurch kommt auch eine sehr spannende Grundannahme dazu in unserem Denken. Nämlich, wir gehen heute von dieser irrigen Vorstellung aus, dass allein schon mehr Auswahlmöglichkeiten mehr Glück bedeuten. Also weil ich einfach die Möglichkeit habe, dies und das zu machen, weil ich in einer Stadt lebe, wo ich das und das machen könnte, denken wir, das macht glücklicher, aber es ist nicht so, sondern es macht letztendlich nur das glücklich, wenn ich eine der Möglichkeiten tatsächlich wähle und auch umsetze. Das macht glücklich. Und nicht, dass ich einfach nur viele Optionen habe und viele Möglichkeiten habe. Was uns antreibt, ist der Wunsch, so viele Möglichkeiten wie möglich zu haben, also möglichst viel Welt in unsere Reichweite zu bringen. Und das ist was, was uns in die Irre führt. Wir haben in unserer Gesellschaft das Gefühl, frei zu sein. Keiner sagt uns, wie wir leben sollen, wen und ob wir heiraten sollen, was wir glauben sollen oder sonst was. Das sagt uns kein Mensch. Und trotzdem sagen die meisten Menschen bei fast allem, was sie tun, ich muss. Also ich muss den ganzen Tag irgendwie. Ich muss auf Arbeit, ich muss schnell nach Hause, ich muss ins Gebetshaus, ich muss ein Projekt fertigstellen und so weiter und so fort. Und wir sind gleichzeitig maximal frei und zugleich auch maximal unter Zwang. Wir können alles machen, aber wir haben das Gefühl, wir stecken in einem Korsett, wo wir gezwungen sind, dies und das und jenes zu machen und das alles noch unterzukriegen in unserem Alltag. Und zugleich wollen wir uns so viele Optionen wie möglich offen halten und flexibel sein und uns so wenig wie möglich festlegen. Und dann kommt noch dazu, dass sich die Arbeitswelt und der technische Fortschritt so rasant weiterentwickeln. Also ich kann nicht sagen, ich kaufe mir heute den neuesten Computer und mit dem werde ich alt. Das geht nicht. Sondern ich bin gezwungen, am Ball zu bleiben und immer wieder nachzurüsten. Ich kann nicht sagen, ich habe diese Arbeitsstelle und die mache ich jetzt, bis ich in Ruhestand gehe. Weiß ich gar nicht. Ja? Will ich vielleicht auch gar nicht. Da sind ja noch so viele andere Möglichkeiten, die ich habe. Kann ich mich ja jetzt nicht festlegen, ob ich das in 10 Jahren immer noch mache. Also wir sind von der Angst regiert, und jetzt wird es nochmal interessant, wir sind im Grunde, im tiefsten Inneren von der Angst regiert, was zu verpassen, zurückzurutschen und abgehängt zu werden. Wenn wir uns nicht ständig und rasant mitentwickeln. Und das ist das Grundproblem, wir sind von Angst angetrieben. Wir sind nicht von Gier oder so im Grunde angetrieben, sondern wir sind heutzutage im tiefsten Inneren von Angst angetrieben. Nämlich, in Wirklichkeit treibt uns an, dass wir sind eben nicht davon angetrieben, dass wir immer besser, immer schneller, immer höher, immer weiterkommen wollen, sondern wir wollen nicht abgehängt werden. Wir wollen den Anschluss nicht verpassen. Und wenn ich dann noch ohne Gott lebe, dann ist ja das Einzige, was ich habe, dieses kurze Leben hier auf dieser Welt. Und in diesem Leben versuche ich dann so viel wie möglich zu schaffen, zu erleben, zu konsumieren, zu reisen und zu produzieren, als könnte ich das Leben dadurch dehnen und irgendwie dem Tod entrinnen. Ja? Und das treibt eine Gesellschaft ohne Gott förmlich in den Wahnsinn. Und dazu hat natürlich auch die Säkularisierung beigetragen, dass immer mehr Menschen keine Perspektive für die Ewigkeit haben und denken, es muss alles in diesem Leben geschehen, ansonsten habe ich keine andere Chance. Und das ist auch erst seit wenigen Jahrhunderten so. Das hat sich rasant beschleunigt. Und dann hat sich in den letzten Jahrzehnten noch was wesentlich verändert. zu Beginn der Industrialisierung, da hat man noch gedacht, dass man durch einen Fortschritt die großen Probleme der Menschheit besiegen kann. Wenn wir nur weiter forschen und entwickeln, dann werden wir die großen Probleme irgendwann in den Griff kriegen. Und das hat sich total geändert. Mittlerweile glauben die meisten Menschen nicht mehr daran, dass der Fortschritt die Welt wirklich besser macht, sondern höchstens die nächsten Krisen verhindert. Also das, was uns antreibt, das liegt nicht mehr vor uns als glorreiches Ziel, sondern das liegt hinter uns und wir versuchen dem zu entkommen und immer weiter zu machen, damit wir nicht in die nächste Krise geraten. Also wir laufen nicht in eine verheißungsvolle Zukunft, sondern wir rennen weg vor den drohenden Krisen. Das ist die Grundstimmung der westlichen Welt, also der westlichen Gesellschaft. Viele Eltern sagen nicht mehr, ich investiere alles in meine Kinder für eine bessere Zukunft, sondern viel eher, damit sie nicht abrutschen, damit es nicht noch schlechter wird, als es eh schon ist. Damit die nicht hinterherhängen hinter den anderen. Also das ist eine andere Herangehensweise, eine andere Blickrichtung, ein anderes Grundempfinden. Das ist ein grundlegend anderes Denken und im Kern ist es der Verlust von Hoffnung. Also das, was unsere Welt unter anderem so stressig macht, ist ein Verlust an Hoffnung und an Perspektive für die Zukunft. Das treibt unsere Gesellschaften in den Burnout. Weil ich nicht mehr erreichbare Ziele vor Augen habe, wofür ich kämpfe. Denn wenn die Prämisse ist, also wenn mein Ziel ist, immer höhere Quartalszahlen, höhere Quoten, höhere Gehälter, besserer Body-Mass-Index und alles immer besser und immer neue Errungenschaften, das kennt ja keine Grenze. Da komme ich ja nie ans Ziel. Besser geht es immer. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, und ich werde nie genug tun. Und ich werde nie genug geleistet haben, um wirklich ans Ziel zu kommen. Und wir müssen alles geben, um nicht abgehängt zu werden, aber haben keine Ziele mehr, die wirklich erreichbar sind. Und das brennt unsere Gesellschaft aus. Also das legt einen Stress und einen Leistungsdruck auf uns und das merkt man genauso in der Gemeinde Jesu und in der Art, wie wir als Christen leben. Was machen wir da? Also wir können ja die Welt nicht einfach so ändern und stecken irgendwie mittendrin. Ich glaube, ein paar wesentliche Dinge müssen sich in unserem Denken ändern, damit wir eine Perspektive haben für die Zukunft. Ich glaube, das Erste ist, was sich wirklich in unserem Denken ändern muss, ist, dass wir realisieren, dass dieses Leben hier nur ein kurzer Vorgeschmack ist auf das viel Bessere, was noch kommen wird. Wir können nichts verpassen. Diese Angst, was zu verpassen und was nicht zu schaffen auf dieser Erde, ist keine göttliche Sicht. Sondern, also lasst uns aufhören zu versuchen, hier alles zu erleben und alles zu genießen, was möglich ist. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht an Schönheit und Herrlichkeit noch übertroffen werden wird, in dem, was noch kommen wird. Wir können nicht wirklich was verpassen. Es ist schlecht, wenn uns dieses Denken antreibt. Zweitens, es macht nicht wirklich glücklich, viele Optionen zu haben und immer flexibel zu sein. Das ist Zeitgeist, das ist nicht gut, wenn wir mit dieser Haltung durch die Welt gehen. Es macht glücklich, echte Entscheidungen zu treffen für bestimmte und konkrete Dinge. Das macht unterm Strich glücklich. Das bringt unser Leben voran. Nicht einfach nur sich viele Möglichkeiten offen zu halten und sich nie festzulegen, sondern wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen, entscheidungsfreudig zu leben und zu sagen, ich lege mich jetzt fest auf das und das. Und das ist das, was ich weiterverfolge und was ich im Blick behalten will. Je mehr Möglichkeiten ich mir offen halte, umso weniger werde ich jemals ans Ziel kommen. Drittens, wir müssen herausfinden, welche Dinge im Leben wirklich wertvoll sind und auf die müssen wir uns konzentrieren. Wenn ich was gefunden habe, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben, dann bin ich unüberwindbar. Menschen, die was im Blick haben, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben, die können durch nichts durcheinander gebracht werden. Die können durch nichts fertig gemacht werden. Und die Frage ist, was sind die Dinge, wo unser Herz ergriffen ist, wo wir sagen, dafür lohnt es sich wirklich zu leben und zu sterben. Was sind die Dinge, wo wir sagen, darauf konzentriere ich mich, darauf fokussiere ich mich, das ist das, woran ich mein Herz bewusst hänge. Lasst uns von ganzem Herzen suchen, dass wir für Gott leben und nicht für Menschen. Ein Leben für Menschen macht immer Stress. Wenn ich versuche, Menschen gefällig zu leben und Menschen die Dinge recht zu machen und auf Menschen ausgerichtet bin, ich werde immer Stress haben und ich werde nie ans Ziel kommen. aber ein Leben für Gott befreit. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Leben unter Jesus, also wenn wir das auf uns nehmen, was Jesus für unser Leben geplant hat, das macht uns nie kaputt. Das brennt uns nicht aus. Sondern es bringt uns voran. Das, was uns ausbrennt, ist ein Leben, was auf Menschen ausgerichtet ist. Und dann noch ein paar kurze praktische Tipps. Lass uns Gott die ersten und besten Tageszeiten geben und uns nicht innerlich von Aufgaben und Arbeit regieren lassen. Das ist was Mut erfordert, an Tagen, wo ich viel zu tun habe, zu sagen, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll und ich lasse es jetzt trotzdem liegen und gebe Gott die beste und erste Zeit des Tages. Das ist manchmal ein bisschen so ein Kamikaze-Weg durch den Tag, aber es wird sich auszahlen. Martin Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich viel zu tun, deswegen werde ich viel beten. Und es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die funktioniert. Das geht auf. Lasst uns die Nächte so oft wie möglich zum Schlafen nutzen. Dafür sind die Nächte gemacht, vom Ursprung her. Lasst uns Zeiten planen. Lasst uns die Zeit planen, Tage, Wochen, Jahre. Ruhetage, Urlaube, Festtage und Auszeit mit Gott, die müssen geplant werden, sonst finden sie nie statt. Lasst uns die Dinge planen, wo Gott sagt, dass sie geplant werden sollen. Und das sind Zeiten der Ruhe und Zeiten des Feierns. Das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und lasst uns die Gebote Gottes in Bezug auf regelmäßige Ruhe sehr ernst nehmen und nicht als Option sehen, die ich dann mal mache, wenn ich Zeit habe. Das ist das Problem. Also wenn wir warten, bis wir mal Zeit haben und dann machen wir die Dinge, die wir eigentlich mit Gott schon lange mal machen wollten und dann nehmen wir uns mal richtig Zeit mit Gott. Es wird nicht passieren und es wird nur sehr flüchtig passieren und es hat keine Kraft für unser Leben. Lasst uns wirklich das ernst nehmen, dass Gott von uns fordert und erwartet, regelmäßig Zeiten der Ruhe zu haben und das wirklich an die erste Stelle setzen. Also dieses Leben mit Gott ist viel zu wertvoll, um uns im menschlichen Leistungsdruck zu vergeuden und zu verlieren. Er will uns begegnen, er will in uns wohnen, er will mit uns reden und anschließend will er uns auch gebrauchen, aber das Gebrauchen, das ist nur so ein Nebeneffekt, und nicht der Grund, warum es uns wirklich gibt auf dieser Erde. Und das wünsche ich uns, dass wir an der Stelle neues Land entdecken und wirklich was Neues erobern für unser alltägliches Leben. Amen. Und jetzt will ich noch beten. Das ist das einzige Sinnvolle, was man bei dem Thema noch machen kann. Jesus, wir kommen zu dir in unserer ganzen Schwachheit und Getriebenheit und in unserer Unfähigkeit, unser Leben in den Griff zu nehmen. Herr, und wir brauchen dich. Du hast gesagt, kommt zu mir, wenn ihr mühselig, wenn ihr beladen seid, wenn ihr ausgebrannt seid. Du willst uns Ruhe geben und Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du uns auch lehrst, wie wir wirklich zu dir kommen können. Wie das gehen kann in unserer Situation, wie wir im Alltag vor dir zur Ruhe kommen können. Ich bitte dich, dass wir wirklich so eine heilige Hartnäckigkeit entwickeln, wenn es um dieses Thema geht. Herr, hilf uns zu planen. Hilf uns wirklich zu erkennen, was jetzt in unserem Leben gerade dran ist. Zeig uns, wie du dir eine Woche vorstellst. Zeig uns, wie du dir einen gesunden Tag vorstellst. Zeig uns, wie du dir einen gesunden Jahresrhythmus vorstellst und wie du dir einfach unsere Lebensphasen auch gedacht hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns wirklich wieder lehrst, zur Ruhe zu kommen und auch zu feiern. Wir wollen lernen, dich zu feiern. Herr, und hol uns raus, wo wir getrieben sind von Leistungsdenken und von Arbeit und auch im geistlichen Bereich denken, wir müssten was leisten für dich. Herr, ich bete, dass du uns hilfst und dass du diese Ketten durchbrichst, die uns an der Stelle gefangen halten und von dir selber abhalten. Wir brauchen dich, Herr, komm du mit deiner Kraft in unsere Schwachheit hinein und lehr uns ein gesundes Leben. Amen.